Genau so kennen wir eigentlich die Fridays for Future-Demonstrationen. Viele Sprechchöre von Hunderten von Menschen, die dicht an dicht durch die Straßen marschieren und für eine bessere Klimapolitik demonstrieren. Jetzt ist aber alles anders und auch Fridays for Future muss neue Wege gehen, weil Demonstrationen auf der Straße nicht mehr möglich sind. Und so fand vergangenen Freitag der erste Netzstreik statt, an dem auch Annabelle Löhr mitgemacht hat. Sie studiert bei uns im Fachbereich und wird heute mit uns darüber sprechen, wie Klimaprotest in Zeiten von Corona überhaupt machbar ist, wie Fridays for Future in Aachen aktiv ist und was dieses Climate Justice überhaupt sein soll, von dem wir am Anfang gehört haben. Das und mehr jetzt!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim FB5-Podcast, präsentiert von Ihrem FSR.
Ja, auch wir gehen neue Wege. Tobi, erstmals nicht im Studio, sondern bei uns zu Hause im Homeoffice. Und was die Zuhörer jetzt zu Hause leider nicht sehen können, ist, dass du deine Frise geändert hast in Corona-Manier. Ich sitze hier quasi vor einem Kahlkopf.
Ich habe gedacht, dass das die beste Art ist, Social Distancing zu betreiben. Und ich glaube, das hat auch funktioniert. Die Leute haben mich nicht mehr erkannt. Und ich habe auch eine recht komische Kopfform. Also die sind mit dem Format Podcast wieder sehr, sehr gut. Also optisch passt das auch schon wieder sehr hervorragend.
Hat sich schon wieder gelohnt, als wenn ich auf YouTube gegangen sind?
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist auch viel passiert. Ihr habt bestimmt gedacht, wo ist die Stimme der Vernunft, die beiden Stimmen der Vernunft in Zeiten der Krise? Ja. Wo sind sie geblieben? Wer leitet uns jetzt durch diese Krise? Und es lief ja auch viel schief, aber jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht von Hochschulseiten. Ich bin jetzt im FSR. Bene ist jetzt rausbekommen. Ich sitze jetzt auf den gemütlichen Sesseln, die Bene hinterlassen hat. Sehr festgesessene Sitze. Und muss da jetzt meinen Platz finden. Michi, was ist bei dir passiert?
Gute Frage. Ich konnte tatsächlich mein Praxissemester anfangen, was bei manchen anderen ja leider nicht so ganz geklappt hat. Aber ich glaube, dass alle, die irgendwie eine Absage bekommen haben, jetzt auch wieder woanders gut untergekommen sind, hoffe ich zumindest. Und ich funke jetzt hier aus dem offiziellen Talking Beats Hauptstadtstudio aus Berlin zu dir rüber.
Sehr schön.
Ja, genau. Du hast das Thema Hochschulpolitik schon angesprochen. Dann können wir jetzt auch mal unserem Namen als der FSR-Podcast, der wir ja sind, ein bisschen gerecht werden. Ich weiß nicht, ob du da mehr Insider-Infos hast, aber ich habe heute Morgen die Mail bekommen, dass die Hochschulwahlen auf Ende Oktober verlegt wurden.
Genau, Ende Oktober sind die Hochschulwahlen. Da gab es viel Hackmack, wie man das jetzt irgendwie macht. Also wir haben ja auch Direkt- und Präsenzwahlen haben wir ja auch. Und anscheinend ist dann jetzt entschieden worden, dass
das heißt,
so
am besten geht. Das heißt, es gibt keine Briefwahl.
Es gibt keine Briefwahl. Und ja, solange habt ihr mich jetzt auch noch im Amt und die alten Leute bleiben bestehen. Aber sie haben ja auch sehr gute Arbeit gemacht. Diese Legislaturperiode ist ja
auch... Das ist auch so ein Gerhard-Schröder-Song, oder?
Ich erhöhe euch die Steuern.
Naja, ihr habt mich gewählt und jetzt habt ihr den Salat. Das ist ja das Geile an der Demokratie oder so.
Ich wurde ja nicht gewählt. Ich glaube, ich hatte 2 Stimmen insgesamt.
Aber das.
Ja, 2-mal habe ich mich auch selber gewählt. Also.
So sieht Demokratie aus.
So ist Demokratie.
Ja gut, aber Nachrückverfahren. Ja. Quasi ein Überhangmandat hast du jetzt bekommen.
Ich bin jetzt quasi so ein bisschen so die FDP unter den Parteien. Ich bin so die Zweitstimme, die das Ganze stabilisiert.
Aber ja. Kapitalisten-Sau.
Wir sind auf jeden Fall in guter Tradition mit unserem Podcast. Vielmehr gibt es jetzt auch einen neuen Podcast von dem altehrwürdigen Herrn Ritz. Vielleicht kannst du da was zu sagen, Michi.
Ich habe mir nur die Pilotfolge quasi angehört. War relativ interessant. Ich wusste aber auch gar nichts davon, dass wir jetzt Konkurrenz bekommen. Das hätte man ja uns auch mal sagen können. Dann hätten wir uns da schon ein bisschen drauf einstellen können und noch krasseren Content produzieren können. Aber jetzt hat uns quasi die Welle der Begeisterung über den Ritz-Podcast dann doch ein bisschen überrollt.
Ja, ich frage mich, wenn ich Prof wäre, ich glaube, ich würde das so machen, dass ich einfach sagen möchte, mein Podcast-Inhalt ist klausurrelevant. Ich glaube, da könnte man sehr viele Sachen machen.
Deutlich bessere Hebel, um seine Hörerschaft zu erweitern.
Ja, ich habe gedacht, wir könnten sagen, dass wir einfach ab und an Klausurlösungen droppen. So zwischendurch, dass die Leute dann das irgendwie 3-4 Mal anhören müssen, um das Rätsel dann zu lösen. Aber da werden wir dann auf jeden Fall nochmal gucken, wie wir das machen.
Ja, wir können ja mal eine Rundmail an alle Profs schreiben, was die so von der Idee halten.
Es ist ja auch Lehre, ne? FH ist ja auch Lehre. auf jeden Fall. Ja,
apropos Lehre, hast du freitags mal auf die Straßen geguckt?
Überrascht. Freitags sind die Straßen sehr leer. Sehr leere Straßen sind
da. Da war doch immer was am Freitag.
Da war was am Freitag. Alles ist in Bewegung, die ganze FH ist in Bewegung. Und freitags war auch sonst immer was in Bewegung. Und was war denn da immer freitags, Michi?
Ja, freitags war seit anderthalb oder zwei Jahren, war der Freitag eigentlich reserviert für den Klimaprotest von Fridays for Future.
Und das stimmt. Seitdem,
was ja auch ganz zufällig der Titel unserer Folge ist.
Da gibt es doch einen Zusammenhang.
Ja, da muss man vielleicht kurz erwähnen, dass Tobi und ich uns jetzt davor 20 Minuten oder so die Köpfe zerbrochen haben, wie wir am besten die Überleitung schaffen. Deswegen jetzt kurz dieser spontane Ausbruch von Freude auf beidseitiger Freudenausbruch. Ja, genau. Fridays for Future ist nicht mehr auf der Straße, sondern im Netz. Tobi hat schon angesprochen, der erste Klimaprotest, bei dem das Klima, wie hast du es gesagt?
Dass je mehr Leute teilnehmen, je klimaunneutraler das wird, weil die Leute Streaming CO2 verursachen.
Ja, aber YouTube hat jetzt auch die Qualität gedrosselt, oder? Das ist, glaube ich, schon vereinbar.
Und was super ist, habe ich gerade gedacht, wenn alle Leute fernbleiben, hat man ja in dem Sinne auch was fürs Klima getan und war da auch dann Mitaktivist. Also quasi in Zeiten des Lockdowns sind auf einmal alle vereint. Das ist ja auch
du hast den Streik bestreikt.
Ich habe den Streik bestreikt, ich habe das Internet bestreikt und durch meine Abwesenheit habe ich auch was dann für die Umwelt getan. Ich war dabei und das vereinigt uns. Wir haben ja auch noch zufällig, dann fehlt uns ja eigentlich zufällig nur noch ein Gast, fehlt uns ja eigentlich nur noch, der darüber vielleicht berichten kann. Am besten noch ein FH-Student.
Am besten ein FH-Studierende, ein Student-Sternchen in.
Am besten eine FH-Studierende. Oh Gott, wie sagt man das denn?
Eine Person der Studierendenschaft.
Am besten jemand von der FH.
die vielleicht auch bei Fridays for Future aktiv ist. Und wie gut, dass es da jemanden gibt, sogar eine Bundessprecherin, wie wir im Verlauf des Gesprächs erfahren werden.
Genau. Die Aufnahmen kommen vom 28.04. Also wir haben dieses Interview schon geführt. Und wir richten jetzt mal, wir sprechen jetzt mal mit unserem vergangenen Ichs und Wirs. Herzlich willkommen, Annabel Löhr.
Hi Annabel, herzlich willkommen bei Talking Beats. Und dann fang am besten einfach mal an, indem du uns mal so berichtest, wie du zu Fridays for Future gekommen bist und was genau du bei Fridays for Future so machst.
Okay, also ich glaube, wenn ihr die meisten Leute von Fridays for Future fragt, wie sie da hingekommen sind, dann antworten die alle so, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Und so war das bei mir auch. Ja, einmal nicht hingeguckt, wohin du gehst. Ich fand die Demos von Anfang an irgendwie ziemlich cool. Ich erinnere mich noch, das erste Mal saß ich hier genau so an diesem Ort vor meinem Fenster und dann sind da so Leute lang marschiert und haben so Sachen gerufen. Ich war so, hey, was geht da ab? Das waren halt nur so 30 Leute oder sowas, nicht mal 20 Leute. Und ich dachte, das wäre halt irgendeine Schulklasse und die haben aber so Climate Justice gerufen und so. Und ich war so, boah, voll cool, dass man sowas einfach vor seiner Haustür hat. Das ist ja so toll, dass sich Leute engagieren. Und irgendwann habe ich erfahren, dass das ein Ding ist. Und dann bin ich zu den Demos gegangen und fand es richtig, richtig, richtig cool. Und dann auf meiner, keine Ahnung, dritten, vierten Demo, ich glaube, das war tatsächlich die Großdemo in Aachen hier. Da waren ja, ich glaube, 40.000 Leute oder 50.000 Leute hier aus 16 verschiedenen Ländern.
Da, wo wir uns auch kurz gesehen haben, tatsächlich.
Tatsächlich, genau. Da bist du mit deinem Fahrrad lang gekommen, stimmt. Ja, und da habe ich mich irgendwie schon, also ich war die ganzen Male irgendwie immer schon, boah, ich will auch mal was machen. Ich wollte halt generell irgendwie mit meinem Leben in diese Richtung gehen. Also so, wie kann man mich am effektivsten helfen? Und deshalb dachte ich immer, ich muss das alles herausfinden. So durch effektiven Altruismus und alles. Und das kommt irgendwann noch so. Ich muss das noch machen. Aber irgendwann habe ich gecheckt, so ich kann nicht diese Werte haben, und sagen halt, dass ich irgendwie dafür einstehe und dass es mir wichtig ist, wie es der Welt geht und dass ich helfen möchte und dann nichts machen. Das ist irgendwie scheinheilig. Und ich will jetzt auch einfach mal Erfahrungen darin sammeln und irgendwie machen, was ich kann. Und habe ich natürlich jede Demo nicht gemacht. Auf jeder neuen Demo ist mir aufgefallen, oh shit, ich habe immer noch nichts gemacht. Und dann in Aachen war ich aber immer involvierter. Dann haben wir uns in eine Pressekonferenz da reingeschmuggelt, indem wir gesagt haben, sie sind von der Zeitung, weil ich da vor 5 Jahren mal gearbeitet habe. Und es ist irgendwie so Schritt für Schritt gekommen. Und dann haben wir halt so einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen und so, ja, hey, hier ist so ein Sommerkongress, da ist so Vernetzung und richtig cool und richtig coole Leute treten da auf. Da waren Joko von Joko und Klaas, Eckhard von Hirschhausen, Marco Wückling, richtig coole Workshops und alles. Und dann bin ich da hingefahren und das war eine richtig, richtig geile Zeit.
Wir waren in der Nähe von Dortmund, oder? Schön.
Genau, ja, in Dortmund, in einem riesigen Park. Unter
Sommer 2019 zur Einordnung.
Ja, genau. Oder?
Genau.
Ja, richtig. Unter Obstbäumen und im Wald haben wir gezeltet und
für den Zuschauer Annabelle grinst gerade und sieht sehr glücklich aus, wie sie so in Erinnerungen schwelgt.
Ja, es war, also man hat so viele coole Leute einfach irgendwie da getroffen und man musste einfach solche Sachen nicht mal erklären. Und das war einfach, allein das war schon sehr angenehm. Und ich war auch total beeindruckt einfach von Fridays for Future da. Also das hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt, wie krass das alles organisiert wurde und an wie viel einfach gedacht wurde. Also es war irgendwie so, jeder, an jedem Bereich wurde irgendwie gedacht. Es gab vegane Kondome, die ausgestellt wurden. Es gab faire, also fair hergestellte Getränke und Soli-Beiträge und alles mögliche. Einfach so jeder Spalte. Und dann habe ich auch gemerkt, dass Fridays for Future irgendwie so ein bisschen anders organisiert ist, als man das so aus seinem Alltag kennt. Also normalerweise habe ich das Gefühl, dass man im Alltag sehr häufig die Erfahrung macht, man hat irgendwie eine Idee, wie man was besser machen kann und dann schlägt man die vor und dann wird es einfach nicht gemacht. Oder generell werden Sachen einfach nicht gemacht, aber es gibt keinen guten Grund dazu. Und bei Fridays for Future hatte ich das Gefühl, wenn ich eine gute Idee habe, dann wird die verstanden und dann wird das halt umgesetzt. Und halt diese Flexibilität im Denken und all das und auch wie junge Menschen dabei waren, die schon so krass intelligent waren, das hat mich alles so beeindruckt. Und ja, und danach bin ich dann... Aber dann war es auch immer noch sehr random. Ich glaube, danach habe ich mich noch gar nicht so aktiv engagiert. Dann war mein Freund auf irgendwie so einem Vortrag von einem Scientist for Future. Aber der war halt einfach da als Wissenschaftler. Und dann
hat er mit.
In Aachen.
In Aachen, okay.
Es war so richtig random. Er ist einfach da hingegangen, weil es irgendwie interessant klang. Und dann ist er irgendwie in ein Gespräch gekommen mit einem, der auch Scientist for Future ist. Und der hat ihn eingeladen. Und so sind wir zu den Scientists gekommen. Und dann habe ich da irgendwie über den Sommer sehr viel gemacht und dachte so, boah, das sind eigentlich richtig krasse Leute. Aber irgendwie, also die sind halt alle alt. Die dachten sich dann halt so, okay, wir machen jetzt mal so Vorträge an so Unis. Und ich dachte mir so, das geht doch besser. Warum lass doch mal die Vorträge filmen und das halt irgendwie noch weiter verbreiten. Und dann dachten wir uns halt so, okay, dann unterstützen wir die jetzt. Und dann war ich immer da. Und war auch da irgendwie voll fasziniert davon, wie intelligent die alle sind und irgendwie die Einstellung. Weil vor allem bei Erwachsenen ist das ja dann nochmal ein bisschen anders als die jugendliche Einstellung. Ja, und dann bin ich irgendwie random zu einem Treffen von Fridays for Future hingegangen, also von Fridays for Future Aachen. Und ich war da auch nur einmal in meinem ganzen Leben, also im Treffen. Und da habe ich sofort zugesagt, dass ich die nächste Großdemo moderiere. Und habe dann irgendwie KünstlerInnen mit organisiert, die dahin hinkommen. Also irgendwie befreundete MusikerInnen. Und ja, dann bin ich da irgendwie so reingekommen. Und dann habe ich die Demo moderiert und ist man einfach immer weiter reingerutscht, so, wenn das Grafik zeigt.
Inwiefern unterscheidet das? Also wir hatten jetzt gerade die Sache, dass es einmal diese Scientist-Sachen gibt, Fridays for Scientists. Vielleicht könntest du doch noch Scientists for Future, nicht Fridays for Scientists, Scientists for Future. Und die quasi als Schüler-Demo bekannte Fridays for Future-Bewegung. Inwiefern unterscheiden sich die vielleicht ein bisschen konkreter?
Also allein das Konzept, okay, also ganz konkret, die Scientists sind halt WissenschaftlerInnen, die halt die Jugendlichen oder die halt alle anderen das ganze Konzept davon unterstützen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt konkret antworten soll oder also mal weit aus.
aus diesem Podcast.
Okay, also ich finde das Konzept an sich einfach super spannend, weil ich dachte mir tatsächlich Weihnachten 2018, okay krass, ich habe mich jetzt irgendwie so viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und irgendwie bin ich an einem Punkt, wo ich ganz gut klarkomme, wo ich sehr viele Probleme irgendwie gelöst habe und jetzt kann ich nicht einfach sagen, ich mache daran weiter. Also so dieses Konzept von, du musst dir selber helfen, bevor du anderen helfen kannst, da war ich dann. Jetzt musste ich diesen zweiten Schritt gehen. Und dann dachte ich mir, okay, was will ich am liebsten machen, was kann ich mit meinen Fähigkeiten machen? Und dann habe ich gedacht, okay, am coolsten wäre es, wenn ich herausfinden könnte, also so alle irgendwie ganz, ganz viel recherchieren und dann herausfinden, was sind irgendwie die Probleme, an denen es gerade hakt? Wo können wir gerade am besten ansetzen? Und was sind irgendwie sehr, sehr wichtige Probleme, die man lösen muss? Und wenn es dann ganz viele Leute gibt, die ganz viele verschiedene Fähigkeiten haben und diese Vision dann umsetzen können, weil ich kann mir nicht alles selber beibringen und ich kann mir nicht, also klar kann ich jetzt irgendwie 20 Jahre lang arbeiten, um irgendwie bekannt und irgendwie einflussreich zu werden, aber es gibt ja Leute, die haben das schon getan. Und wenn man das irgendwie vereinen könnte, dann wäre das einfach richtig, richtig stark. Und ja, ich wusste nicht, dass es das zu dem Zeitpunkt sogar schon gab. Und das ist das im Prinzip. Also es gibt ein riesen Netzwerk aus ganz vielen verschiedenen Berufs- und Interessengruppen, die sich zusammengeschlossen haben. Es gibt halt die Scientists for Future, es gibt aber auch die Doctors for Future oder Medisch, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Es gibt die Entrepreneurs for Future, Artists for Future, eigentlich alles, Future was man Parents sich vorstellen kann. Oder? Genau, ja. Die Parents sind natürlich auch sehr aktiv. Das ist ganz süß eigentlich. Ja, es gibt das in ganz, ganz vielen verschiedenen irgendwie Gruppen, Berufsgruppen und alle versuchen irgendwie zu unterstützen, wo sie können. Es gibt die Psychologists for Future, die irgendwie Beratung und all das anbieten. Und das ist irgendwie super hilfreich. Also egal, was wir quasi machen wollen, wir haben Leute, die uns darin unterstützen und die irgendwie auch Connections haben. Also Parents haben verschiedene Berufe oder was weiß ich. Und das ist einfach so stark, dieses Netzwerk zu haben. Und die Scientists sind konkret entstanden. Ich glaube, es war um die Europawahl herum, um das Rezo-Video. Und dann kam, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es konkret der Auslöser war, aber es gab ja dieses berühmt-berüchtigte Zitat von Christian Lindner. Lass das mal die Profis machen. Ja. Genau.
Lass das mal die Profis machen. Großartig.
Und dann haben sich die Profis zu Wort gemeldet und haben innerhalb kürzester Zeit eine riesige Liste erstellt von, ich glaube, über 28.000 WissenschaftlerInnen aus Deutschland, ich glaube auch Österreich und der Schweiz, die unterschrieben haben und gesagt haben, die Forderungen von Fridays for Future sind legit. Das ist unsere wissenschaftliche Realität. Wir sind die Profis, also hört auf uns. Und das ist im Prinzip, wie die Scientists entstanden sind. Und heute sind sie halt hauptsächlich da, helfen uns halt hauptsächlich und mit wissenschaftlicher Untermauerung.
Okay.
Was konkret machst du jetzt? Also du machst, habe ich das richtig verstanden, du machst die Videos und Insta-Stories für die Fridays for Future in Aachen.
Ja, die Insta-Stories auf dem Deutschlandwein-Kanal, meinst du?
Weiß ich nicht. Nee, weil du am Sonntag ja meintest, du musst noch eine Story schneiden.
Ach so.
Wo wir das zum ersten Mal verlegt haben.
Ich mache das in letzter Zeit auch auf dem Deutschlandleiten-Kanal, halt so Stories, wo man mich halt auch sieht und das ist ganz spannend. Aber das mache ich halt noch nicht lange. Also es ist echt erst irgendwie seit 1-2 Wochen oder so. Genau, also ich bin mittlerweile bundesweite Sprecherin der Grafik AG. Grafik ist eigentlich alles, was mit Medien zu tun hat, also auch Videos und Animationen und die Grafik AG ist auch zuständig für Sharepix und alles, also alles, was irgendwie auf Instagram landet. Genau. Und ich bin auch noch so ein bisschen in der Strategie AG drin und natürlich Social Media ist natürlich damit verbunden. Und ja, also eigentlich habe ich in vielen Bereichen so ein bisschen reingeschnuppert, aber es ist schon, also es nimmt schon sehr viel Zeit. Es ist sehr zeitaufwendig, Sprecherin zu sein.
Wie viele Leute Wie viele Leute sind in den einzelnen AGs? Also wie stellt man sich das vor? Ist man dann, hat man dann ein Büro, wo man sich trifft? Also wirklich so klassisches lineares Arbeiten, was ich mir eher nicht vorstellen kann. Oder ist man irgendwo in Deutschland verteilt, arbeitet dann mit Online-Tools zusammen? Wie sieht das Arbeiten da aus? Weil wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gewitzelt mit AG, das klingt so nach einer großen Aktiengesellschaft. Und wie sind da die Strukturen? Und ist das alles spendenfinanziert?
Also Merkel finanziert uns eigentlich hauptsächlich aus Merkel? Eigener Tasche. Ah nee, mit Steuergeldern.
Ja gut, das können wir am Anfang der Folge schneiden.
Spendengelder, was sonst?
Okay.
Ich weiß gar nicht, was ist, also so, der Staat finanziert uns sicher nicht.
Ja, kann ja genau. Sein, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, Kooperation mit Unternehmen habt oder so.
Nee, das ist auch ein schwieriges Thema bei Fridays for Future.
Und geben euch Kohle dafür.
Nee, also komplett von Spendengeldern, aber wir, also es ist schon krass, irgendwie wie viele Leute uns da auch unterstützen. Es ist jetzt nicht so, als würden wir in Geld schwimmen, aber es ist schon irgendwie, man merkt, dass wir irgendwie sehr viel Reichweite gewonnen haben. Und Zusammenarbeit mit Unternehmen nicht wirklich. Also überhaupt jedes Mal, wenn es irgendwas mit Unternehmen zu tun hat, ist schon kritisch, weil wir halt auch eine sehr breit gefächerte Bewegung sind. Und es gibt Leute, die natürlich auch dann aus anderen Teilen von Deutschland kommen, in einer anderen Lebensrealität aufgewachsen sind, die dann sehr, sehr kritisch dem gegenüberstehen. Es gibt andere Leute, die finden das dann nicht so schlimm. Und das sind halt auch alles Sachen, die man irgendwie tagtäglich dann, worüber man irgendwie diskutiert. Zum Beispiel machen wir jetzt Werbung auf Facebook, obwohl Facebook ein scheiß Unternehmen ist.
Okay, also ihr finanziert euch quasi komplett aus freiwilligen Spendern.
Ja.
Dann würde ich jetzt auch zum zweiten Teil von Tobis Frage kommen. Wie genau ist es dann organisiert bei euch, also mit den AGs?
Genau, also es gibt eine sehr große Bandbreite an AGs. Das lässt sich auch auf unserem neu erstellten Wiki, wiki.fridaysforfuture.de, nachgucken. Da bin ich auch gerade. Und da sieht man tatsächlich so, welche AGs wann entstanden sind. Das ist eigentlich ganz spannend, weil man halt sieht, wie organisch wir einfach gewachsen sind. Und daran lassen sich, glaube ich, auch ganz viele Strukturen irgendwie erklären. Also so Sachen wie irgendwie die E-Mail-AG oder die, was gibt's hier, Struktur-AG oder Website-AG oder sowas. Es gibt halt AGs, die waren natürlich schon von vornherein dabei. Also so Grafik-AG braucht man natürlich von vornherein. Und dann sind irgendwann halt immer mehr AGs dazugekommen. Also irgendwie sowas wie Radio-AG gibt es auch, Music for Future-AG, Newsletter-AG, Forderungen-AG. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und irgendwie jeder kann sich einbringen nach seinen Interessen und Skills. Und man lernt halt auch einfach unfassbar viel durch diese AGs. Also ich glaube, alle Leute, mit denen ich bisher irgendwie über dieses Thema geredet habe, haben mir gesagt, wie krass sie daran gewachsen sind. Einfach, dass sie Verantwortung übernommen haben und auf einmal so einen Großstreik mit mehreren tausend Leuten organisiert haben. So einfach irgendwelche random SchülerInnen. Und die AGs sind, also wir sind, man könnte sagen, wir sind basisdemokratisch organisiert, aber es ist ein sehr schwieriger Begriff, weil es ist so ein Begriff wie Kapitalismus. Er ist irgendwie, jeder versteht was anderes darunter und häufig wird auch mit diesem Begriff so ein bisschen um sich geworfen für irgendwie alle möglichen Sachen, die einem nicht passen. Weil Basisdemokratie, ich weiß selber nicht, was die genaue Definition davon ist, aber es funktioniert natürlich nicht, dass immer alle alles mitentscheiden. Weil wir sind weit über 500 Ortsgruppen, Tausende, Zehntausende von Menschen, die das alles mitorganisieren. Es können nicht alle mitreden. Und es gibt zwangsläufig Wissenshierarchien und das ist teilweise auch gut so, weil sich ja bestimmte Leute, die sich jeden Tag damit beschäftigen, halt besser in diesen Sachen auskennen. Und wir sind da auch gerade noch so ein bisschen am uns finden, wie man das irgendwie so organisieren kann, dass es gleichzeitig transparent ist, aber auch effizient. Aber grundsätzlich ist es so, dass sich in den AGs jede einbringen kann. Es gibt dann so halt WhatsApp-Gruppen, über die das organisiert ist und häufig dann auch noch auf Slack oder halt auf anderen Channeln. Und das ist offen für jede Person. Und dann gibt es halt manchmal Anträge, die gehen da durch alle Ortsgruppen. UGs heißt Ortsgruppen übrigens. Und AGs, Arbeitsgemeinschaften. Und das geht dann durch alle UGs und dann wird darüber abgestimmt.
Ich habe schon gerätselt.
Also zum Beispiel über Finanzanträge. Wenn jetzt eine Gruppe irgendwie einen Finanzantrag stellt für, keine Ahnung, wir brauchen jetzt einen Lautsprecher oder sowas. Genau, also es wird nicht immer über alles abgestimmt, aber dann geht das halt durch alle und alle geben irgendwie ihr Votum dazu ab. Wir haben auch ein Veto-Verfahren. Genau, das heißt, Leute können Vetos einlegen, wenn sie irgendwas sehr schwerwiegend, was irgendwie die Bewegung schwerwiegend schaden könnte, finden. Und dann wird ein Konsensverfahren eingeleitet. Genau. Es ist halt eine Struktur, die organisch gewachsen ist. Deshalb
alles andere
gibt es da, glaube ich, schon Sachen, die sich verbessern lassen. ja, genau. Aber es gibt natürlich auch noch andere spannende Konzepte, sowas wie Holokratie, da bin ich gerade in dem Thema drin. Und aber wir haben halt auch eine Struktur-AG, die sich halt mit unserer Struktur beschäftigt, die halt auch andauernd irgendwie Änderungen an unserer Struktur vornimmt. Und es gibt ein Strukturpapier, wo halt alles genau drinsteht, wie wir organisiert sind. Und das heißt, im Prinzip kann sich jede Person einbringen und Sachen ändern, wenn sie möchte. Genau.
Du hast jetzt sehr viel von Organisieren gesprochen. Und wie das alles organisiert ist, jetzt gab es ja auch durch Corona vermutlich eine richtig krasse Veränderung in der Organisation, weil ihr hier quasi eure wichtigste Waffe, nämlich der Marsch auf der Straße, quasi genommen wurde und ihr das Ganze ins Internet verlegen musstet. Vielleicht kannst du da mal was dazu erzählen, was so der Unterschied war für den Netzstreik vergangenen Freitag in der Organisation im Vergleich zu einem gewöhnlichen Streik, wie ihr ihn ja jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag macht.
Also normalerweise ist es so, dass sich die Ortsgruppen regelmäßig live treffen, also halt immer Pläne abhalten. Und das ist auch eine Sache, die ich an Fridays for Future ziemlich cool finde, dass halt auch auf andere Sachen geachtet wird. Also es wird auch auf Feminismus oder halt Sexismus geachtet. Es wird darauf geachtet, dass Leute sich wohlfühlen. Das merkt man auch so bei den Plänen teilweise. Es gibt teilweise irgendwie Stimmungsrunden und so weiter. Genau, aber das ist gerade ein bisschen abgeschweift. Wie hat sich das verändert? Also genau, einerseits haben halt diese wöchentlichen Treffen nicht mehr stattgefunden. Das findet jetzt alles digital statt natürlich. Und wir mussten uns natürlich was überlegen. Also wie können wir irgendwie trotzdem politischen Druck ausüben, ohne halt irgendwas zu machen, was politischen Druck ausübt, so gesagt. Und genau, deshalb hatten wir einen Livestream organisiert, der hatte, ich weiß nicht genau, ich glaube zwischen irgendwie 140.000 und über 200.000 Leuten, die da mitgestreikt haben. Und wir haben aus ganz Deutschland Schilder gesammelt und die dann in Berlin, ich glaube vor dem Reichstagsgebäude, bin ich mir gerade nicht sicher, ausgelegt. Und es waren wirklich zehntausende Schilder. Es war richtig, richtig krass. Es sah sehr beeindruckend aus. Und genau das wurde auch in den einzelnen oder in vielen Städten gemacht. In Aachen wurden Plakate auch ausgelegt vor dem Elisenbrunnen, die Leute dahin gebracht haben. Und es wurden Banner ausgehangen und auch Banner irgendwie an Häusern, habe ich jetzt schon gesehen, wurden festgemacht. Ja, also ich glaube, die größte Challenge war eigentlich, sich zu überlegen, wie können wir jetzt weitermachen? Wie können wir weiterhin irgendwie politischen Druck ausüben?
Meinst du, dass sich die gesellschaftliche Sicht auf das Thema Umweltschutz jetzt durch Corona auf einmal geändert hat? Also ich finde das ganz interessant. Man liest auf einmal, dass Delfine in Buchten auf einmal auftauchen, die vorher der Tourismusbranche vorbehalten waren. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass die Grünen massiv abrutschen auf einmal. Wie geht ihr damit um? Oder was ist so ein bisschen der Tenor? Also Corona verschiebt auf einmal eine von euch aufgebaute gesellschaftliche Sicht massiv in eigentlich beide Richtungen.
Ja, das hast du eigentlich gerade ganz gut zusammengefasst. In beide Richtungen.
Ich denke, es bleibt spannend, ne? Also, das ist jetzt spannend, wie das jetzt wieder, wie es aus dem Lockdown rausgeht.
Naja, ich weiß nicht, ob spannend das richtige Wort beim Thema Zukunft retten ist.
Aber Gott, wenn es langweilig wäre, würde ich es ja nicht machen.
Ja, aber es klingt immer so, als wäre das so eine Gaming-Show oder so. Das ist halt literally unsere Zukunft, unsere nahe Zukunft. aber ja, ist ja manchmal auch ein Schutzmechanismus. Genau, also ich glaube, eigentlich wie du es gerade schon gesagt hast, es ist teilweise, hat es Sachen, die es uns sehr schwer machen. Natürlich, wir können nicht mehr demonstrieren gehen. Andererseits aber wollten wir uns halt in diesem Jahr sowieso neu ausrichten oder müssen uns neu ausrichten. weil wir im letzten Jahr eigentlich unser Ziel erfüllt haben. Das heißt, im letzten Jahr haben wir halt super viel demonstriert und das hatte den Effekt, dass das Thema Klima auf einmal in den Alltag gerutscht ist. Und das Thema ist halt eigentlich schon seit den 60ern relevant. Das heißt, seitdem weiß man schon, dass wir ein Riesenproblem kriegen werden. Und es hat so gut wie niemand hat darüber geredet. Das war einfach nicht alltäglich präsent, obwohl sich auch da schon die Folgen des Klimawandels gezeigt haben. Und ich glaube, das war irgendwie das ganz Große, was wir geschafft haben. Auch was sich irgendwie in der politischen Landschaft dadurch ein bisschen verändert hat. Und dass die Klimakatastrophe auf einmal auf Platz 1 der Probleme, die Deutsche sehen, gerutscht ist und Flüchtlingssachen überholt hat. Und
ganz dünnes Eis.
Ja, gerade sehr dünnes Eis auch wieder.
Das schneiden wir.
Ja, warum schneiden wir das?
Weil sonst könnte man sagen, endlich ist dieses blöde Thema Flüchtlinge, endlich ist es überholt worden, weil das Klimawandel einfach viel relevanter ist. So klingt das ein bisschen. Das hat was von Gaming Show, dass man sagt, endlich ist mein Lieblingsthema auf Platz 1 und nicht mehr Flüchtlinge. Weil das Thema Flüchtlinge und Klima geht ja massiv einher. Also da gibt es ja massiv.
Ja, aber ja nicht, wie es damals dargestellt wurde. Da war es ja, also es heißt halt im Prinzip, dass wir der AfD so teilweise den Wind aus den Segeln genommen haben, weil das war deren großes Thema. Und wenn die Leute sich jetzt mehr um Klima sorgen als um Flüchtlinge, und die Flüchtlingskrise, das ist ja auch ein Framing, dass es eine Krise ist. Es ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit der Klimakrise.
Ja.
Genau, deshalb finde ich das, ja, fand ich es irgendwie jetzt gerade auch schwer, das auszudrücken, weil es halt so aktiv als Krise geframed wird und irgendwie, ja, halt Angst geschürt wird, obwohl halt die reale Sorge, die gerade eigentlich noch viel krasser ist, ist, dass in den nächsten, was haben wir jetzt, in den nächsten 30 Jahren halt hunderte Millionen von Flüchtlingen.
Genau, Klimaflüchtlinge.
Also Ländchen müssen flüchten. Und natürlich mussten sie vorher auch schon flüchten, aber diese Zahlen sind einfach überhaupt nicht vergleichbar. Und das vorher war ja auch sehr stark irgendwie durch Kriege ausgelöst und das ist jetzt halt durch Klima und genau, egal.
Also die große Herausforderung jetzt für euch ist ja quasi die Öffentlichkeit, die ihr jetzt über die letzten Monate oder auch Jahre aufgebaut habt, die Öffentlichkeit jetzt nicht zu verlieren. Also diese Präsenz in den Medien, was ja auch schon gelungen ist, muss man sagen. Also du hast die Reichstagswiese angesprochen. Das war ja schon Aufmacher eigentlich in allen großen Medien mit diesen riesen Plakaten vom Reichstag und dazu der Schriftzug. Ich habe nochmal geguckt, Fight Every Crisis.
Genau.
Was ja wahrscheinlich auch so das Motto war. Genau, also das kann ich mir vorstellen, ist halt jetzt die große Herausforderung für euch, immer, also im Gespräch zu bleiben und das nicht zu verlieren, was man sich so aufgebaut hat. Tobi hat ja auch angesprochen, dass die klimafreundliche Parteien jetzt quasi enorm an Zuspruch verlieren, weil jetzt gerade andere Parteien wieder auf dem Vormarsch sind. Genau, und das jetzt für euch so die Challenge aktuell ist.
Genau, also um einen Punkt von eben zu Ende zu bringen. Ich glaube, im letzten Jahr war unser Hauptziel oder auch das, was wir überhaupt real erreichen, genau, egal, was wir erreicht haben, war Aufmerksamkeit zu generieren und Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Und jetzt sind wir sowieso an einem Punkt, wo wir uns umorientieren müssen. Das heißt, die Frage ist, wäre es für uns überhaupt gerade noch sinnvoll, als Hauptform halt Proteste und Demonstrationen zu machen? Also die Demonstrationen sind in den letzten Monaten auch vor Corona schon sehr zurückgegangen. Das heißt, es wurde häufig beschlossen, okay, wir müssen jetzt irgendwie was Neues machen. Weil wir haben diese Aufmerksamkeit gekriegt, aber es verändert sich nichts. Es verändert sich nicht annähernd genug. Und warum reagiert die Politik da nicht angemessen drauf? Und deswegen müssen wir wohl was anders machen. Von daher ist die Corona-Krise für uns, wird, glaube ich, gerade so ein bisschen genutzt, um irgendwie zu gucken, okay, wie können wir uns neu orientieren, wie können wir uns umorientieren. Weil wir halt vorher schon beschlossen hatten, die Demonstration zurückzufahren und was Neues zu machen. Und genau das ist eigentlich, glaube ich, eher so die Challenge gerade, uns umzuorientieren. Und wie können wir das machen mit einer Bewegung, die aus so unfassbar vielen Leuten besteht? Wie können wir da sagen, okay, wir machen jetzt das?
Siehst du Hochschulen da als eine Chance der Neuausrichtung, dass man die vielleicht stärker mit einbezieht? Oder nehmen wir mal die Fachhochschule Aachen.
Könnte sein, aber ich glaube, das wäre eher eine Taktik als eine Strategie. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, was wir machen, bevor wir wissen, wie wir es machen.
Okay.
Es sei denn, du hast ja jetzt schon einen Plan, wie wir mit den Hochschulen Klimapolitik durchsetzen.
Hey, das ist jetzt euer Plan. Das hört sich jetzt im Endeffekt so an, als gäbe es eigentlich nur den Weg, also den parlamentarischen Weg quasi, dass ihr jetzt eine eigene Partei gründet und dann sagt, wir gehen jetzt nach Berlin und mischen da mal ein bisschen auf.
Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Konkret für uns bedeutet das gerade, dass wir eine Strategie-AG gegründet haben, wo wir Strategievorschläge und Wünsche aus den einzelnen Ortsgruppen sammeln und uns natürlich irgendwie alle gerade nochmal Gedanken machen und auch nochmal ein bisschen, das ist auch ein Thema, wo ich gerade sehr, sehr viel drüber nachdenke, woran liegt es denn eigentlich? Liegt es daran, dass die PolitikerInnen das Gefühl haben, dass das Volk nicht dahinter steht, wenn sie mehr Klimaschutzpolitik machen? Liegt es daran, dass die Lobbys einfach so stark sind, dass sie dann eher dem folgen? Woran liegt es und wo können wir deshalb ansetzen? Es gibt ja auch andere Konzepte, wie zum Beispiel German Zero, die eine andere Strategie haben. German Zero ist ein Zusammenschluss aus hauptsächlich Erwachsenen halt. Und die haben quasi als Strategie, konkrete, ich glaube, Gesetze zu schreiben, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die man dann halt auch quasi absegnen kann. Also das heißt schon quasi die Maßnahmen überlegen und recherchieren und da halt irgendwie richtig viel Vorarbeit leisten. Halt sicherzustellen, dass es dann auch wirklich wirkungsvoll wird. Und das wäre zum Beispiel auch eine Sache, wo wir uns irgendwie denken können, vielleicht müssen wir eher in die Richtung gehen. Genau, aber wir sind da auf jeden Fall dran. Und warte, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken. Was hast du nochmal genau gesagt?
Ich?
Ja.
Dass ihr vielleicht versucht, den parlamentarischen Weg zu wählen.
Okay, ich weiß gerade nicht.
Zum Beispiel die Grünen auch gemacht haben.
Ach so, genau. Ja, genau. Aber das wäre natürlich dann auch irgendwie das Problem, dass wir dann anderen Parteien, die sich schon dafür einsetzen, halt irgendwie dann die WählerInnen abnehmen würden.
Und ich glaube, das Problem bei Protestparteien ist ja auch, dass Umweltschutz geht alle an. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das, was kommuniziert wird von Fridays for Future. Und Parteien sind in Deutschland immer noch singuläre Interessensgemeinschaften, die sich dann nach außen organisieren. Und ich glaube, das wäre eine falsche Botschaft, glaube ich, von Fridays for Future, wenn man jetzt eine Partei gründen würde, tatsächlich.
Mhm. Ja.
Zumal es ja so eine Partei auch in der Richtung schon gibt, wahrscheinlich. Also wie du sagst, dann greift man halt den Grünen die Stimmen ab und am Ende haben beide irgendwie 6%, aber keiner kann jetzt irgendwie viel damit machen.
Genau, ja. Ja, Tobi hatte vorhin noch was gefragt zu Corona.
Genau, wie du dir eine unterschiedliche, wir schneiden das am Ende auch noch klug zusammen. Vielleicht
mit wir meint er mich.
Wenn ich eine Sache im Praxissemester gelernt habe, ist es das positive Wir.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt Aufgaben delegieren.
Ja, habe ich auch gedacht.
Es gibt diese Form, das nenne ich mit dem Delegativ. Man kommt rein und sagt, einer müsste eigentlich mal Kaffee kochen. Dann können wir den ja auch gleich zusammen trinken.
Tobi, einer müsste mal nicht vom Thema abweichen.
Ich habe neulich ein super interessantes Buch gelesen zum Thema abweichen.
Jetzt geht's wieder los.
Nein, das, was ich fragen wollte, und jetzt mache ich einen Schnips, und jetzt, also bitte drin. Inwiefern kannst du dir erklären, dass der Diskurs in der Corona-Krise durch eine starke Rückkopplung von Wirtschaft und unmittelbaren politischen Maßnahmen geprägt ist, die Umweltschutzdebatte hingegen nicht?
Okay, ja.
Tobi meint, warum hören jetzt alle auf Wissenschaftler in der Corona-Krise und beim Klimaschutz denken sich alle, Wissenschaft, juckt mich doch nicht.
Es ist tatsächlich
sehr gut ausgedrückt. Wieso hören auf einmal Leute auf die Wissenschaft? Gute Frage. Meine persönliche Theorie ist es, dass es sehr stark damit zusammenhängt, wie die Außenwirkung ist, also wie auf Krisen reagiert wird. Da kann ich jetzt mich selber zitieren.
Wow, das hatten wir auch noch nie.
Hast du das in deiner Bachelorarbeit?
Nee, weil wir haben, kurzer Exkurs, der große Netzstreik, also der große globale Streik jetzt, war ein Netzstreik und hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ist halt teilweise stattgefunden über einen Livestream und da hatten ich und ein paar Leute.
der Netzstreik hatte ein paar technische Probleme und ist dann gesagt worden, weil das Netz gestreikt hat. Das fand ich sehr, sehr schön. Aber das ist so als kleine Einschreibung.
Ja, genau. Und dann habe ich mit paar Freunden und YouTuberInnen haben wir so ein 48-Stunden-Projekt irgendwie aufgezogen, wo wir noch einen Klimasong geschrieben und gerappt haben. Und da wollte ich halt auch so ein bisschen auf dieses Thema eingehen. Also so, oder wir sind darauf auf dieses Thema eingegangen. Wieso hört ihr auf einmal auf die Wissenschaft? Was geht? Was ist jetzt anders? Und ich glaube, es ist tatsächlich einerseits so, dass einfach, es gibt keinen Zweifel, dass die Krise ernstzunehmend ist. Auch wenn sie es ist sehr dünnes Eis immer, wenn man irgendwie den Vergleich zu Corona zieht, aber also Corona ist halt, okay, das schneidet ihr nicht rein, ne? Aber Corona ist halt sehr, sehr, sehr viel weniger drastisch und schlimm und katastrophal als die Klimakrise. Also fordert sehr viel weniger Leben. Und
das müssen wir ja nicht rausschneiden, das ist ja Fakt.
Ja, es ist halt so, aber es ist natürlich für manche Leute auch ein empfindliches Thema, wenn gerade, keine Ahnung, die Oma an Corona gestorben ist.
Ja, klar. Aber ja, die Bedrohung ist halt einfach akuter wahrscheinlich. Also
ja, also teilweise,
der Tod an
einem
Virus ist halt leichter nachzuvollziehen als an Luftverschmutzung.
So. Und ich glaube, was auch in den Köpfen drin ist, Klimawandeltote, dagegen kann man nicht impfen. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute eher dazu neigen, aus pragmatischer Sicht Krisen zu widmen, die beherrschbar sind. Getreu dem Motto, wir können jetzt Maßnahmen ergreifen, konkrete Maßnahmen, von denen wir konkret die Auswirkungen sehen. Und dann läuft das insgesamt gut, aber danach ist es durch. Also einfach so diese psychologische Komponente. Ich glaube, das, was ich auch mal gelesen habe, ist, dass viele Leute, was den Klimawandel angeht, die haben eine Einstellung, juckt uns doch nicht, da kann man eh nichts gegen machen, weil die in Indien, die produzieren ja jetzt unfassbar viel Fleisch, weil die Mittelschicht erwacht.
Ja, ja, Indien ist wahrscheinlich das große Problem. Indien ist das
große Problem. Was können 80 Millionen Leute gegen 8 Milliarden Menschen machen? So,
die halt alle so einen unfassbar geringeren CO2-Ausstoß pro Kopf haben.
Ja.
Dass man da überhaupt nicht viel schrauben kann. So, was soll man, also, was soll man da am Lebensstandard noch groß ändern? So, es ist halt einfach überhaupt nicht vergleichbar. Egal, das ist auch ein interessantes Thema eigentlich.
Und was ich auch noch interessant finde bei Corona,
Argumente
ist, eines der ersten Lösungsansätze war massiver Nationalismus. Und das ist ein Reflex in Krisen, der, glaube ich, seitdem es Menschen gibt, ne? Seitdem man mit dem Holzstock auf dem Boden Strich ziehen konnte. Und ich glaube, dass dieser Lösungsreflex, Nationalismus bei Klimawandel nicht funktioniert. Und dass deswegen dann einfach gesagt wird, okay, wir haben keine Lösung. Wir haben einfach jetzt kollektiv keine Lösungsmechanismen, wie wir das jetzt
machen. Naja, bei aber Klimawandel die Frage ist sind wir ja schuld. Nationalismus wenig.
Aber vermutlich werden wir jetzt im Podcast die Frage nicht lösen. Also wo wir ja gerade waren, war das große Thema Corona-Krise, wie die euch trifft, was ihr daraus lernen könnt und wie die euch vielleicht auch, klar hört sich blöd an, aber wie die euch vielleicht auch nutzen kann. Also plötzlich, Tobi hat es ja gesagt, plötzlich sind Delfine wieder zu sehen, wo sie lange nicht zu sehen waren. Plötzlich bleiben die Flugzeuge am Boden, plötzlich sieht man von Indien aus wieder in den Himalaya hunderte Kilometer, die man seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Jetzt könntet ihr ja eigentlich sagen, guck, wenn ihr wollt, geht's doch. Also ist das jetzt so ein Argument, das euch vielleicht helfen könnte?
Also um nochmal den Punkt davor abzuschließen.
Sehr gut.
ich glaube, also was die Corona-Krise und die Klimakrise unterscheidet und warum Leute sie jetzt ernst nehmen, ja, es ist einerseits so ein Virus, eine Krankheit ist irgendwie, kennt man aus dem Alltag, ist greifbarer, es ist akuter, auch wenn Klimakrise auch jetzt schon akut ist, also wir spüren gerade die Auswirkungen der Krise, sie hat schon begonnen für sehr, sehr viele Bäuerinnen und Bauern und keine Ahnung, 100% Ernteausfall, so wärmster Winter seit der fucking Aufzeichnung, den wir dieses letzten Winter hatten. Wir merken all diese Sachen schon. Oder allein das Wetter gerade im April, es ist einfach heftig. Wir merken das in so vielerlei Hinsicht. Und nur weil wir halt in unseren Häusern chillen und irgendwie höchstens mal im Supermarkt uns unser Essen jagen, kriegen wir da schon noch nicht so viel von mit. Aber sie ist halt auch schon akut. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen so wie ich habe jetzt irgendwie eine Uni-Arbeit, die ich abgeben muss, versus ich habe dieses Projekt, was ich so Ende des Jahres abgeben muss. Und dann panikt man auf das eine und macht das dann ganz schnell und das andere schiebt man so lange auf.
Sehr schöner Vergleich.
Genau, also ich glaube, es ist ein bisschen das, aber das bringt, also es ist natürlich alles schön und gut, das so ein bisschen zu analysieren, aber wir müssen uns natürlich auch darauf konzentrieren, was sind die Unterschiede zwischen den beiden Krisen, an denen wir aber tatsächlich was ändern können. Und ich glaube, eine Sache, die wir ändern können, ist die Außenrepräsentation. Ich habe das Gefühl, in der Corona-Krise ist es einfach so, es wird so krass wenig angezweifelt, obwohl es natürlich da als auch irgendwie alle möglichen Verschwörungstheorien gibt, aber es ist so viel geringer als in der Klimakrise. Und ich glaube, es ist teilweise auch deshalb, weil einfach alle Leute sie ernst nehmen. Also so die ganze Politik nimmt sie einfach 100% ernst und jeder verhält sich so, als wäre es eine Krise. Und deshalb zweifelt es auch niemand an. So, wenn alle so tun, als wäre es eine Krise, dann ist es eine Krise. Und wenn alle ganz normal weiter mit ihrem Leben machen, dann, wie soll ich denn jetzt merken, dass wir in einer Krise sind?
Ich möchte ein kleines Zitat von Trump einstreuen. Der hat, als sie diesen Jahrhundertwinter gehabt haben in New York, wo ja auch wirklich zahlreiche Leute wieder Sachen verloren gegangen sind, hat er einen Tweet rausgehauen mit dem Inhalt: Global warming, where are you now? It's cold, not warm. Und ich finde, das fasst ganz viel zusammen, was diese Kriegercreme angeht. Sie ist nicht eindeutig und ich glaube, in nicht eindeutigen Fällen suchen sich Leute dann einfach immer machtbesessen, wie sie sind oder was auch immer, aktuell diese Chance raus, wie sie sich am besten positionieren können. Und das kannst du mit Viren halt nicht, ne? Jemand stirbt dran, da kannst du jetzt nicht sagen, dass das geht jetzt gut. Klimakrise ist halt einfach, glaube ich, echt komplex.
Ja, was aber natürlich nicht komplex ist, ist, wir haben ein CO2-Budget, das ist in rund 8 Jahren aufgebraucht und dann können wir nichts mehr. Da dürfen wir im Prinzip nichts mehr ausstoßen. Das heißt, es ist definitiv unkonkreter, aber auch da gibt es eigentlich schon sehr konkrete Lösungsansätze. Es wurde schon sehr, sehr viel geforscht an Lösungen. Die Lösungen sind vorhanden, theoretisch. Man müsste sie nur mal in einer sinnvollen Priorisierung umsetzen und da ist die sinnvollste Priorisierung nicht, alle Autos abzuschaffen.
Dürfen wir aus Rechtsgründen, nicht, dass nachher die rechte AG kommt bei Fridays for Future, euer Video einteasern hier in die Aufnahme.
Das Lied, sehr gerne. Ist auch bald auf Spotify.
Ich habe mich übrigens sehr gefreut, als ich auf diesen
Punkt... Linken wir auf jeden Fall in den Shownotes.
Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Plakate gesehen habe von Fridays for Future, weil ich wusste, es ist Freitag. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß häufig nicht, welche Tage sind. Bundesliga fällt aus und weiß nicht, wann Samstag ist. Und das fand ich ganz schön.
Ich kriege immer von der FC Bayern App Benachrichtigungen. Dieses Wochenende spielen wir gegen Werder.
Ja, genau. Also zu der Frage von vorhin, ob man auch positive Sachen daraus ziehen kann. Ich denke definitiv. Also erstmal haben wir gar keine andere Wahl. Ne? Wir können jetzt irgendwie verzweifeln und sagen, das ist alles scheiße, aber das bringt ja niemanden weiter. Ist es gerade, der Fokus auf das Klimathema ist geringer. Auch zum Beispiel die Grünen oder andere irgendwie Parteien, die sich sehr für Klimaschutz einsetzen, es gibt so viele, haben gerade irgendwie weniger Zuspruch. Aber ich glaube, das liegt teilweise daran, dass einfach so Krisen sehr häufig den regierenden Parteien zuspielen, weil die dann so sind, so, ja, wir regeln das alles und wir beschützen euch. Und das ist halt jetzt gerade nicht so das Ding von den Grünen. Die ziehen sich so ein bisschen zurück. Ich glaube aber auch, dass es sich positive Sachen im Verständnis von den Leuten verändern können. Also einerseits, glaube ich, kriegen wir endlich, was heißt endlich mal, aber wir kriegen ein Bewusstsein für die Bedeutung des Wortes Krise. Wir checken auf einmal, okay, eine Krise ist ziemlich beschissen und die schränkt mich richtig krass ein in meinem Leben und die gefährdet meine Sicherheit. Sollten wir mal vermeiden. Und ich glaube, diese Bedeutung des Wortes war vorher nicht da. Man hat das irgendwie so als leeres Wort benutzt, vor allem wenn es um die Klimakrise ging. Und deshalb, ich glaube, dieses Krisenbewusstsein verstärkt sich, dass Leute auch merken, wie wichtig es ist, in Krisen frühzeitig zu handeln und in Krisen auf die WissenschaftlerInnen zu hören. Man sieht es an anderen Ländern, die das nicht tun. Man sieht, dass in Amerika die Situation so viel schlimmer ist, auch weil es halt sehr, sehr lang hinausgezögert wurde und nicht
so frühzeitig darauf reagiert wurde. Corona ist ein Insider-Job von Umweltaktivisten. Wir haben gerade den Beweis mitbekommen.
Genau, ich glaube, das ist eine Sache. Also dieses Bewusstsein, was Krise bedeutet. Auch irgendwie bestimmte gesellschaftliche Strukturen können sich gerade neu bilden. Man merkt, okay, wir können ja eigentlich auch, also so, ich arbeite von zu Hause und es funktioniert vielleicht teilweise sogar. Man muss nicht immer irgendwo hinfliegen, um irgendwie Konferenzen zu haben vielleicht. Also so die ganze digitale Infrastruktur baut sich irgendwie aus. Wir merken vielleicht teilweise auch, okay, Konsum ist ja irgendwie doch nicht das krasseste Glück in meinem Leben, sondern vielleicht sind mir Menschen eigentlich gerade viel wichtiger und dieser soziale Kontakt ist es eigentlich, der mich gerade sehr erfüllt. Wir merken vielleicht, dass der Spaziergang in der Natur gerade irgendwie mit das Schönste an meinem Tag ist und man das irgendwie total wertschätzt, was man früher vielleicht irgendwie nicht so gemacht hat. Früher ist man rausgegangen, wenn man von A nach B musste und jetzt machen Leute wieder Spaziergänge und das ist jetzt vielleicht ein bisschen verallgemeinert, aber ich glaube, so ein bisschen dieses Bewusstsein in den Köpfen der Leute, war auch vielleicht, dass es ja gar nicht so schlimm ist. So, wenn wir eine Krise ernst nehmen, dann sind Leute auf einmal dazu bereit, ihr komplettes Leben umzustellen. Und es ist okay. Also natürlich die Leute, die irgendwie gerade sehr stark in finanziellen Schwierigkeiten stecken, keine Frage, ist total kacke. Und das muss man halt auch sehen. Aber man kann halt auch sehen, dass solche Umstellungen teilweise halt auch richtig positive Konsequenzen irgendwie mit sich ziehen können. Und halt überhaupt nicht das Ende der Welt sind und dass es okay ist, irgendwie auch Sachen in seinem Leben zu verändern, um halt, naja, seine Zukunft irgendwie zu sichern. Und und ich glaube, das Positivste auch, was aus der Krise irgendwie resultieren kann, ist einerseits, dass wir gerade, du hattest ja auch am Anfang irgendwie nach den Forderungen gefragt, gerade gibt es ja dieses Milliardenpaket.
Genau, darauf wollte ich auch wieder darauf zurückkommen, weil wir haben jetzt hier sehr viel über Corona gesprochen und vielleicht jetzt mal als abschließendes Thema, was du ja auch gerade ansprechen wolltest. Es ist jetzt geplant, dass keine Ahnung, wie viele Milliarden jetzt als Wirtschaftshilfen ausgegeben werden sollen. Deutschland will sich wieder stärker verschulden. Teilweise wird das Grundgesetz ausgehebelt, um die Schuldenbremse zu umgehen. Inwieweit fordert ihr denn jetzt, dass diese Investitionen klimafreundlich, also klar fordert ihr das wahrscheinlich, aber inwieweit ist das denn möglich? Also was fordert ihr genau? Also zum Beispiel ist jetzt die Lufthansa, glaube ich, ziemlich krass im Gespräch. Da wäre zum Beispiel eine Forderung irgendwie, dass die bis, was weiß ich, 2030 irgendwie klimaneutralen Treibstoff oder so verwenden sollen. Also, keine Ahnung, kenne mich jetzt nicht aus mit Flugzeugkraftstoffen, aber da stelle ich mir jetzt zum Beispiel so als Forderung vor. Nee, jetzt halt mal ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, genau, also so dass Bigger Picture, das könnt ihr ja gleich dann vielleicht auch in den Schluss schneiden, ist, dass Milliarden dafür ausgegeben
Annabelle
werden sollen.
Annabelle gibt Schnittanweisungen. So wird hier kritischer Journalismus zensiert.
Naja, mein Gehirn funktioniert
halt wie raus, so. Das raus, da schneiden wir einen Schluss. Und ach ja, bitte.
Mein Gehirn ist halt wie so ein Spinnennetz und es ist nicht so linear und deshalb muss man das manchmal so ein bisschen ordnen.
Ja, frag mal Tobi. Das ist ein
Ja, Labyrinth. Ich weiß. Deshalb verstehe ich Tobi auch,
wenn er redet. Okay, dann komm ich dich raus einfach.
Guck, wie sie sich jetzt auch noch einschleimt, so ein bisschen, ne? Nach dem Motto, Michi hat mich erkannt, dann bin ich jetzt mal nett zu Tobi.
Fridays for Future und wandert die Medienwelt.
Ich wollte mich auch noch für den Fragenkatalog bedanken, den Annabelle uns zur Verfügung gestellt hat, welche bestellt. Finde ich sehr nett.
Genau, dieses Milliardenpaket, Milliarden sollen ausgegeben werden, um Unternehmen zu retten. Und dann ist natürlich die Frage, wenn die Bundesregierung sich auf unsere Kosten, und es sind halt in dem Fall wirklich unsere Kosten, verschuldet, denn wir müssen diese Schulden abbezahlen. Wir sind ganz konkret die Leute, die diese Schulden abbezahlen müssen. Dann dürfen wir ja wohl auch mitbestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird. Und das Geld soll ausgegeben werden, dafür, dass wir eine lebenswerte und sichere Zukunft haben. Und das ist ja eigentlich so die logischste Sache der Welt. Und das ist im Prinzip so die Forderung. Also halt nur Geld.
Oh nein, ist mit Internet weg? Ist Annabelle weg?
Ja, ich sehe sie auch nicht mehr.
übelst ein Running Gag als Schnittende. Unsere einzige Forderung ist BAM.
Ja, da ist uns jetzt wohl leider unser Gast abhanden gekommen. Ob wir es geschafft haben, Annabelle tatsächlich nochmal ins Mikro zu holen und ob sie uns auch ihre Forderung oder die Forderung von Fridays for Future an die Politik verrät, das und mehr erfahrt ihr nächste Woche hier auf dem Kanal. Bleibt also gespannt, bleibt gesund, bleibt safe. Ciao, ciao.